NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
21. Oktober 1952. Der Todestag des Geologen Hans Merensky.
Wer Unrecht erleidet, erhebt irgendwann seine Stimme. Herr, segne Afrika. Doch manchmal wirkt das Land von Gott verlassen. Dann, wenn die Menschen ans Werk gehen.
Ungläubig klebt Südafrika an den Fernsehbildschirmen und Radiogeräten. Ein solches Blutbad hat das Land seit Apartheidzeiten nicht mehr erlebt.
Im August 2012 demonstrieren Arbeiter in der Platinmine Marikana in der Nähe von Pretoria. Für bessere Bedingungen und bessere Löhne.
Mit unglaublicher Härte waren zwei Polizeihundertschaften von Helikoptern unterstützt auf die kampfbereiten Streikenden losgegangen.
34 Menschen sterben.
An der Mine sei eine lange tickende Zeitbombe explodiert. Aber wenn im gold- und platinreichsten Land der Welt Arbeitsbedingungen wie im Mittelalter herrschen,
dann erheben sich Menschen und kämpfen.
You are fighting a right cause.
Und dann ist Frieden nicht mehr verhandelbar.
Peace in the mining sector is not negotiable.
In der Marikana-Mine wird Platin abgebaut. In der bis heute größten bekannten Lagerstätte der Welt, dem Merensky Reef. Im Jahr 1924 ist Hans Merensky auf der Suche. Nach Aufträgen. Er ist Anfang 50 und betreibt ein kleines Büro als beratender Geologe in Johannesburg. Er arbeitet als Gutachter. Er beurteilt Gesteinsproben und prospektiert. Das heißt, er will neue Lagerstätten finden und erkunden. Gold, Platin, Diamanten. Doch die Arbeit im Feld ist teuer.
Es war immer der Geologe, der aus der Stadt kam, der musste die Geldgeber finden. Ja, und das konnte er nicht.
Denn Merensky ist hoch verschuldet. Von einem großen Fund ist er genauso weit entfernt wie von einer eigenen Wohnung.
Er war ohne jegliches Geld und lebte bei einer alten, deutschen, pensionierten Lehrerin in einer Vorstadt von Johannesburg. Und das war eine ganz liebenswürdige Dame. Und die war von ihm also ganz, ganz beömmelt, ganz begeistert. Nicht, ja?
Das erzählt Eberhard Machens. Der Geologe war Professor für Rohstoffwirtschaft und hat eine Biografie über Merensky geschrieben.
Der konnte dann eines Tages also seine Miete nicht mehr bezahlen. Dann sagte sie, aber Herr Merensky, das macht doch gar nichts. Irgendwann werden Sie mal die große Goldader entdecken und dann können Sie mir alles zurückzahlen. Und so ist dann auch gelaufen. War Platin, nicht Gold, aber naja.
Es ist ein Tag im Mai 1924, der Hans Merensky auf die Spur setzen wird. Ein kleines Päckchen wird sein Leben ändern. Er wird die Fährte aufnehmen, seine herausragenden geologischen Fähigkeiten beweisen und Geschichte schreiben. In dem Land, in dem der deutsche Geologe aufgewachsen war. Als Sohn eines Missionars. Der Vater Alexander Merensky war ein mutiger Mensch, der an seine Überzeugungen glaubte und danach handelte. Er ließ sich in Berlin zum Missionar ausbilden und folgte als junger Mann seinem inneren Ruf. Er wollte bekehren zum Christentum und ging dazu im Jahr 1858 mit nur 21 Jahren ins südliche Afrika. Der Missionar Merensky kommt in ein Land, das vorsichtig ausgedrückt im Umbruch ist. Buren, Briten, einheimische Stämme. Sie kämpfen gegeneinander und ums Überleben. Alexander Merensky bleibt nicht an der relativ sicheren Küste am Kap der Guten Hoffnung, sondern reist Richtung Nordosten, in die Nähe des heutigen Krüger-Nationalparks. Dort macht er sich an die Missionsarbeit und ist erfolgreich, zumindest aus christlicher Sicht.
Also für die schwarzen Afrikaner stellt sich das ein bisschen ambivalent dar. Für Minderheiten innerhalb der Stämme bietet die Mission immer eine Chance des sozialen Aufstiegs durch zusätzliche Bildungschancen, durch im Grunde ein Entkommen aus ihrem Minderheitenstatus.
So werden die Menschen in den Stämmen missioniert, erzählt Bernd Greve. Er ist Professor für Geschichte in Freiburg. Es dauert allerdings nicht lange, bis die Stammesführer die Christen am liebsten zum Teufel jagen würden. Das passiert auch Alexander Merensky bei einem Stamm.
Im Falle der Pedi, wo jetzt der Vater unseres Protagonisten herkommt, in dem Fall gelingt tatsächlich die Missionierung eines der Söhne des Königs, was zu einer Spaltung des Stammes führt.
Deswegen flieht Merensky. Mit ein paar Missionierten und seiner eigenen Familie. Er gründet schließlich die Missionsstation Botsabelo, was übersetzt so viel wie Zufluchtsort bedeutet. Hier wird im März 1871 sein Sohn Hans geboren. Die Ausbildung übernimmt eine Lehrerin aus Deutschland, zumindest zum Teil. Denn den naturwissenschaftlichen Unterricht erteilt der Vater.
Und das machte er, indem er mit ihnen also in den Busch ging und ihm zeigte, was da alles sich so abspielte, nicht wahr? Und wie man sich überhaupt eben in der Natur bewegt und wie man beobachtet. Das war also für ihn ganz wichtig, das hat er später auch immer wieder gesagt.
Und so lernt Hans Merensky die Natur lieben und lesen und bekommt Lust auf Abenteuer. Dafür sind auch die Gäste des Hauses verantwortlich, erzählt sein Biograf Eberhard Machens.
In der Mission übernachteten immer wieder Leute, das waren teils Goldsucher, teils Großwildjäger und zum Teil sehr abgerissene Figuren. Aber da waren eben sehr interessante Leute da und das hat er als Kind eben miterlebt. Und wenn die da abends da am Kaminfeuer saßen, dann saßen die Kinder dabei und hörten zu. Das hat ihn sicherlich beeinflusst.
Und diese Eindrücke nimmt er mit zurück in die Zivilisation, als die Familie Merensky 1882 nach Deutschland zurückkehrt. Da ist Hans 11 Jahre alt. In Berlin angekommen, durchlebt Hans die deutsche Disziplin. Er geht zur Schule, studiert anschließend Geologie und Bergwissenschaften, arbeitet in den Bergbaurevieren Deutschlands und wird schließlich preußischer Bergassessor. Sofort nach seinem Abschluss lässt sich Merensky beurlauben, für ein Jahr, für einen Studienaufenthalt, zwecks Berichterstattung über die Grubentätigkeit in Südafrika. Und so kommt er 1904 im Alter von 33 Jahren nach Johannesburg und eröffnet als beratender Geologe sein eigenes Büro.
Das ist also für seine Vita also ganz wichtig. Er ist nach Südafrika gekommen mit der festen Vorsatz, ich will als Geologe, wo er die Ausbildung eben gerade absolviert hat, arbeitet, aber als selbstständiger Geologe und hat eben sich nie in seinem Leben irgendwo beworben.
Es ist die Zeit großer Hoffnungen. In Kimberley sind Diamanten gefunden worden. In der Nähe von Johannesburg gab es Gold. Jeder wollte sein Glück machen. Und Merensky war ein gefragter Mann. Er reiste, nahm Proben, schrieb Gutachten und war ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft. Immer mehr Lagerstätten wurden gefunden, und der Abbau im großen Stil vorangetrieben, denn nur dann lohnt er sich wirklich. Die Industrie wuchs, doch für die anstrengende und gefährliche Arbeit in den Minen brauchte man Menschen.
Man hat zunächst die Regelung, dass man überwiegend Wanderarbeiter anwirbt, von verschiedenen Stämmen, möglichst aus verschiedenen Volksgruppen, damit die sich untereinander nicht solidarisieren können. Die Arbeiter werden in kasernenartigen Lagern zusammengepfercht, mit Stacheldrahtumtrieben in Baracken untergebracht, haben relativ lange Schichten und werden lausig bezahlt.
Und so wird schon jetzt ein System manifestiert, das später einen Namen bekommt. Die Apartheid. Es entsteht ein System der Angst, erzählt der Historiker Bernd Greve.
Müssen nach 10 bis 18 Monaten auch wieder zurückkehren in ihre Heimat, haben also keine dauerhafte Anstellung. Und das wiederum zeigt im Grunde, wie stark sich die Weißen rund um Johannesburg vor den Schwarzen gefürchtet haben.
Die Spannungen sind schon damals greifbar. Die zumeist jungen Männer nehmen die Belastungen dennoch auf sich, denn auch sie haben Hoffnung. Auf Geld, auf Unabhängigkeit, sozialen Aufstieg, samt eigener Existenz und Familie. Doch für viele erfüllt sich keine dieser Hoffnungen.
Was jetzt die Wahrscheinlichkeit von Minenunfällen betraf, sind die außerordentlich hoch. Ich habe das für einzelne Minen in den 1930er Jahren einmal recherchiert.
Auf 1000 Arbeiter kommen in diesen Jahren 11 Todesfälle. Und jeder vierte wird krank. Auf Hilfe dürfen weder sie noch ihre Familien hoffen.
Das sind also drastische Zahlen. Oft wurden die heimgeschickt, also Tuberkulosekranken in Züge gesetzt oder nach Hause gekarrt, ohne sie über die Krankheit wirklich zu informieren. So kommt es auch, dass das städtische Krankenhaus von Johannesburg eine besonders hohe Sterberate hat, weil nämlich die Minen jedes Mal, bevor sie bei ihnen sterben, sie kurz vorher ins städtische Krankenhaus überweisen.
So halten sich die Todeszahlen offiziell in Grenzen. Und das Geschäft mit den Rohstoffen boomt. Auch für Merensky. Bis 1911 die Weltwirtschaft in eine schwere Krise gerät. Und auf einmal verliert Merensky sein erarbeitetes Vermögen und muss schließlich sogar selbst erfahren, was es heißt, eingesperrt zu werden. Die Briten stecken den deutschen Staatsbürger und preußischen Reserveoffizier 1914 zu Beginn des Ersten Weltkriegs in ein Internierungslager. Dort wird er zwar gut behandelt, aber leidet trotzdem, erzählt Merensky-Biograf Eberhard Machens.
Als er dann richtig eingesperrt war und da hinter dem Stacheldraht, das hat ihm enorm zugesetzt. Und er war eben in den letzten Kriegsjahren, also 1918 oder auch schon 1917, war er richtig krank. Da ging es ihm ganz, ganz schlecht. Nicht wahr?
Und so fällt es Merensky schwer, wieder auf die Beine zu kommen. Er muss seine Schulden abbezahlen, weiß aber nicht wovon. Bis er im Mai 1924 Post bekommt. Ein kleines Fläschchen mit einer Gesteinsprobe. Ein guter Bekannter hat es ihm geschickt. Der Inhalt des Fläschchens Ein silbergraues Metall. Sollte das etwa Platin sein? Merensky musste sich auf den Weg machen und die Stelle erkunden. Doch dafür brauchte er Geld. Er bat und sammelte, bettelte und akquirierte, bis er schließlich die Summe zusammen hatte. Und so gründete sich die erste Firma zur Ausbeutung des Platins. Nicht in einer Garage, nicht in einer Bar, sondern im Wohnzimmer von Fräulein Lienhardt, Merenskys Vermieterin.
Die wurde also in der guten Stube bei dieser Dame in der Vorstadt. Da wurde also nun diese Firma gegründet, die also Südafrika zum größten Platinproduzenten der Welt gemacht hat.
Merensky reist zum Ursprung der Probe und verfolgt von dort die Platinspur. Er kann gut mit den Leuten, denn er spricht die Sprache. Er kennt die Natur, denn hier ist er groß geworden. Und er versteht die Geologie, denn er ist exzellent ausgebildet. Und so ist es kein Zufall, dass gerade Hans Merensky fündig wird. Es ist ein Riesengebiet, das sich über hunderte von Kilometern erstreckt.
Platin, dadurch ist er weltberühmt geworden, nicht wahr? Und zwar schlagartig.
Das Gebiet wird nach ihm benannt, das Merensky Reef. Noch heute trägt diese Lagerstätte im Norden Südafrikas seinen Namen. Es ist weltweit das bislang größte Platinvorkommen. Und Merensky saniert sich dadurch. Er kann seine Schulden bezahlen und wird zu einer Art Geologiestar.
Der Name war in den 20er Jahren vorigen Jahrhunderts und 30er Jahren war in Deutschland also noch sehr bekannt, nicht wahr? In Südafrika ist er eine Kultfigur.
Und so bleibt Merensky. Er reist zwar immer mal wieder nach Deutschland, aber er fühlt sich nicht richtig wohl. Zu eingeengt, zu klein ist die Welt dort geworden. Seine neue Heimat ist Südafrika. Dort wird ihm bald ein zweiter, riesiger Fund gelingen. 1927 werden im heutigen Grenzgebiet zwischen Südafrika und Namibia vereinzelt Diamanten gefunden. Lose, mitten in den Dünen am Meer. Die Chance für Merensky, eine Theorie zu überprüfen, die er bereits seit Jahren vertritt. Merensky ist der Überzeugung, dass unter dem Sand ganze Felder von Diamanten liegen. Er geht davon aus, dass die Diamanten vor langer Zeit von einer warmen Meeresströmung an den Strand gespült wurden. Zusammen mit Austernschalen. Um die Diamanten zu finden, folgt Merensky der Spur der Austernlinie und wird fündig. Es ist ein hunderte Kilometer langes Gebiet mit Diamanten von besonderer Qualität. Merensky wird steinreich und kauft sich eine Farm. Dort kümmert er sich fortan um die Landwirtschaft und prospektiert immer wieder. Und immer wieder wird er fündig. Chromit für Stahlveredelung, Vermiculit für Brand- und Feuerschutz und Apatit für die Herstellung von Düngemitteln.
Letztlich ist er der bedeutendste Entdecker von Lagerstätten, den es jemals gegeben hat.
Hans Merensky stirbt am 21. Oktober 1952, im Alter von 81 Jahren, auf seiner Farm Westfalia. Er hinterlässt keine Frau, keine Kinder, aber ein Vermögen und ein Vermächtnis. Bis heute gibt es die Merensky Foundation, die unter anderem die Arbeiten auf seiner Farm vorantreibt, Avocados anbaut und in der Holzwirtschaft aktiv ist. Hans Merensky hat den Weg geebnet für die Industrialisierung des Diamanten- und Goldabbaus im südlichen Afrika. Er war ein genialer Geologe und ein Abenteurer. Reich ist er geworden, weil er die Schürfrechte an die großen Konzerne verkauft hat. Bis heute sind es dieselben wie De Beers oder Lonmin, die den Handel und Abbau betreiben. Doch der Wohlstand kommt nicht bei der Bevölkerung an. Ein Minenarbeiter verdient nach Gewerkschaftsangaben heute etwa 400 Euro im Monat. Die Rohstoffvorkommen sind noch nicht ausgebeutet und erschöpft. Die Menschen jedoch sind es.
Im Zeitzeichen erinnerte Sven Prieger an den Geologen Hans Merensky, der am 21. Oktober 1952 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.